ARD.
MDR aktuell. Die Reportage.
Dezember 1995. Nach 3,5 Jahren Krieg in Bosnien-Herzegowina und 3 zähen Verhandlungswochen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Dayton, Ohio, ist es soweit. In Paris, im Élysée-Palast, unterzeichnen der serbische Präsident Slobodan Milošević, der bosnische Präsident Alija Izetbegović und der kroatische Präsident Franjo Tudjman den Friedensvertrag von Dayton. Die feierlichen Worte spricht der damalige französische Präsident Jacques Chirac.
Es ist ein Moment der Emotion und es ist ein ernsthafter Moment. Es keimt Hoffnung auf für alle Völker des ehemaligen Jugoslawiens, auch wenn das die vielen Toten und das Leid der Millionen Verletzten und Vertriebenen nicht ungeschehen macht. Das Aufflammen des Grauens wird eine tiefe Wunde im Herzen Europas hinterlassen.
Mit dem Friedensvertrag von Dayton wurde Bosnien-Herzegowina unter den Kriegsparteien aufgeteilt. Dabei musste jede Seite schmerzhafte Kompromisse eingehen. Auf ein einheitlich regiertes Land konnte man sich nicht einigen. Bosnien-Herzegowina wurde politisch stark zersplittert. Es wurde untergliedert in 2 Teilentitäten, von denen eine immer wieder Separatismusbestrebungen zeigt, und in eine Sonderverwaltungszone. Und was viele damals noch nicht ahnten, an dieser komplizierten Situation hat sich bis heute, 30 Jahre später, nichts geändert. Bosnien gilt heute als der dysfunktionale Staat des Westbalkans, als schwierigster EU-Beitrittskandidat neben dem Kosovo. Wie lebt es sich in einem solchen Land? Das sollen 3 ganz besondere Menschen aus Bosnien erzählen.
Vielen Dank, mein Name ist Suad Beslic.
Mein Name ist Pasoj Kulaga.
Hvala vam na pozivu za razgovor.
Es geht um die Geschichte von 3 Menschen, die den Bosnienkrieg selbst miterlebt haben. 2 von ihnen waren Kämpfer, alle 3 wurden zu Opfern des Krieges und haben unermessliches Leid erfahren. Und dennoch haben alle 3 etwas Besonderes aus ihrem Leben in einem politisch komplizierten Land gemacht. Sie sind zu Hoffnungsträgern für andere geworden. Einer dieser Menschen ist der bosnische Serbe Spasoje Kulaga aus der Stadt Derventa im Norden von Bosnien. Im Krieg wurde er mit 24 Jahren Soldat und kämpfte in der Armee der bosnischen Serben. Heute ist er zu einem bekannten Friedensaktivisten geworden und tritt gemeinsam mit ehemaligen Feinden auf, mit Bosniaken und Kroaten. Spasoje Kulaga sieht im Friedensabkommen von Dayton rückblickend vor allem Positives.
Meine Meinung zum Abkommen von Dayton: Es ist das Dokument, das den Krieg beendet hat, das dafür gesorgt hat, dass die Menschen nicht mehr sterben. Deshalb war es damals das Beste, was uns passieren konnte. Ich als Soldat weiß, dass jeder Friede, selbst der allerschlechteste, besser ist als eine Sekunde Krieg.
Suad Beslic ist ein Bosniake aus Kalesia im Nordosten Bosniens. Er hat schon als 17-Jähriger gegen die Armee der bosnischen Serben gekämpft und sich damals einer territorialen Verteidigungseinheit der Bosniaken angeschlossen. Bei Gefechten wurde er schwer verletzt und zur Operation nach Deutschland gebracht. Dort hat er mehrere Jahre gelebt. Und jetzt ist er wieder zurück in Bosnien und ist dort ein erfolgreicher Geschäftsmann geworden, der anderen Bosniern Jobperspektiven verschafft.
Ich arbeite jetzt mit allen Leuten hier in Bosnien. Egal jetzt, ob Bosniaken, Kroaten, Serben. Ich schaue nur die Menschen halt nicht so, wie der heißt, an was der glaubt. Unsere Verschiedenheit soll uns nach vorne bringen.
Und dann gibt es noch Alen Muhic. Der Bosniake wurde mitten im Krieg geboren, in der umkämpften ostbosnischen Stadt Goražde. Seine Mutter hat ihn im Krankenhaus zurückgelassen. Der dortige Hausmeister hat Alen mit zu sich nach Hause genommen und in seiner Familie großgezogen. Heute ist Alen Muhic ein bekannter Menschenrechtsaktivist und Buchautor. Und auch er kritisiert die politische Spaltung in seinem Land.
Ich glaube, dass wir als Kinder, die während des Bosnienkrieges geboren wurden und auch danach, dass wir ein ganz besonderes Schicksal haben, schon allein, weil wir immer unter ethnischer Spaltung gelebt haben. Es geht dabei immer um die Frage, wer ist der größte Serbe, wer der größte Kroate und wer der größte Bosniake. Solange sich das nicht ändert, wird es uns immer schlechter gehen und nicht besser.
Die Kämpfe in Bosnien-Herzegowina dauerten von April 1992 bis Dezember 1995 an. Das Forschungs- und Dokumentationszentrum in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo hat knapp 100.000 Todesopfer dokumentiert. Demnach gab es mehr als 60.000 getötete Bosniaken, knapp 25.000 getötete Serben und knapp 8.000 getötete Kroaten. Über 80% der zivilen Opfer waren Bosniaken. Spasoje Kulaga aus dem nordbosnischen Derventa hält den Krieg heute für falsch. Doch damals, sagt er, war es normal für ihn, sich der VRS anzuschließen, der Armee der bosnischen Serben. Kulaga sagt, dass er in keiner Einheit war, die Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung begangen hat. Er kämpfte gegen andere Soldaten, gegen die HVO, die Armee der bosnischen Kroaten. Im Jahr 1992 war das in der Stadt Derventa. Damals ging es um den sogenannten Posavina-Korridor, ein strategisch wichtiges Gebiet südlich des Flusses Save, das serbisch besetzte Territorien miteinander verband. Spasoje Kulaga erzählt, wie er den Krieg damals als 24-jähriger Mann erlebt hat.
In dem Moment, wo Sie 100 bis 200 Meter vor Ihrem Haus einen offenen Konflikt haben, werden Sie damit hineingezogen. Ich war Fabrikarbeiter und wir hatten eine Landwirtschaft. Der Venta war eine gemischte Stadt. Es gab heftige Gefechte, eine Schlacht von Haus zu Haus. Ich war von Frühling bis Sommer 1992 im Krieg. Und dann war es plötzlich vorbei für mich. Ich bin auf eine Antipersonenmine getreten. Durch die Explosion wurde ich schwer verletzt. Mir musste ein Unterschenkel amputiert werden. Ich wurde ein Invalide und ich musste das Laufen noch einmal komplett neu lernen.
Spasoje Kulaga hat nach und nach zurück ins Leben gefunden. Er hat eine Familie gegründet und nach dem Krieg den Kontakt zur anderen Seite gesucht, zu kroatischen und bosniakischen Kriegsveteranen. Jetzt machen sie gemeinsam Friedens- und Bildungsarbeit, unter anderem für Jugendliche. Im Bosnienkrieg war die Armee der bosnischen Serben am besten mit Waffen ausgerüstet. Sie wurde von der jugoslawischen Volksarmee und von Freischärlern aus Serbien unterstützt. Die Serben gewannen schnell die Oberhand und eroberten bis zu 70% des bosnischen Territoriums. Und sie verübten dabei auch die meisten Kriegsverbrechen. Sie nahmen viele Städte ein und vertrieben und töteten die nicht-serbische Bevölkerung. Im Juli 1995 verübte die bosnisch-serbische Armee das schlimmste Verbrechen des Bosnienkriegs, den Völkermord von Srebrenica. Hier wurden 8.372 zumeist wehrlose Bosniaken getötet, überwiegend Männer und Jungen. Doch es gab auch Gegenoffensiven, bei denen die Serben zurückgeschlagen wurden. Bei einer von ihnen, im Osten des Landes, in der Gegend rund um Kalesia, war Suat Bešlić mit dabei. Er hatte sich schon als 17-Jähriger selbst organisierten bosniakischen Kampfeinheiten angeschlossen. Und auch er wurde im Krieg schwer verletzt.
Das war in einer Aktion da Richtung Zvornikstadt, war das diese schwere Kämpfe gegen serbische Militär. Und die waren einfach viel stärker. Wir haben einige so kleine Waffen gehabt, mehr nicht so. An dem Tag wurde über 3000 Granaten geschossen auf unsere Linien. Und wir waren in die Häuser halt. Die Granate hat es mir getroffen und eine Kollegin von mir war auf der Stelle tot. Uns drei hat es verletzt.
Suat Bešlić musste sich komplizierten Operationen unterziehen. Seine Beine wurden um 4 Zentimeter verkürzt. Er kam 1995 nach München zur Behandlung und hat dann einige Jahre in Erding bei München gelebt. Jetzt ist er ein erfolgreicher Geschäftsmann in Bosnien, der Bosnier aus Deutschland und Österreich zum Arbeiten zurück in die Heimat holt. Hart umkämpft war auch die ostbosnische Stadt Goražde. Dort wird im Februar 1993 eine hochschwangere Frau ins Krankenhaus gebracht zur Entbindung. Die Geschichte dahinter ist eine Tragödie. Die Frau ist eine Bosniakin, sie wurde von einem bosnisch-serbischen Soldaten vergewaltigt und geschwängert.
Ich kann mich erinnern, der Mann, der meine Mama damals ins Krankenhaus gebracht hat, der hat mir erzählt, dass sie zwischen Bunkern durchgelaufen sind und dass sie Feuersalven gehört haben. Meine Mutter hat mich dann im Krankenhaus zur Welt gebracht unter Granatenbeschuss. Und am zweiten Tag nach meiner Geburt hat sie mich dort zurückgelassen. Sie ist dann ihren eigenen Weg gegangen, in ihr eigenes Glück oder Unglück.
Der Hausmeister des Krankenhauses, Muharrem Muhic, nahm das zurückgelassene Baby mit zu sich nach Hause in seine Familie. Alen Muhic wurde dort liebevoll aufgezogen mit zwei älteren Schwestern. Mittlerweile hat er seine biologische Mutter und auch seinen biologischen Vater aufgesucht und ein Buch darüber geschrieben.
Wow. Whether we're happy or not doesn't really matter anymore. It's an opportunity for peace and we should really do everything that we can to make it happen.
Die Unterzeichnung des Friedensvertrags von Dayton am 14. Dezember 1995 war auch für Spasoje Kulaga, Suet Bešlić und Alen Muhić ein Wendepunkt. Ab da war für sie ein normales Leben möglich. Bei den Vertragsunterzeichnungen war damals vor allem ein Mann stolz, der sich mit am meisten bemüht hatte. Richard Holbrook, der Chefunterhändler der USA.
Wir sind überglücklich, dass wir diese Brücke überquert haben. Jetzt ist der Friedensvertrag unterschrieben und wir beginnen mit der Implementierung. Wir sind sehr begeistert.
Bei den dreiwöchigen Friedensverhandlungen in Dayton, Ohio, mit dabei war Predrag Kojovic, ein bosnischer Serbe aus Sarajevo. Er war damals Reporter für die britische Nachrichtenagentur Reuters. Kojovic erzählt, dass er anfangs begeistert war, doch dann kam immer mehr die Ernüchterung.
Wir dachten, dass das Abkommen von Dayton super war. Wir hatten da aber noch nicht die Details. Wenn ich mir heute das Abkommen durchlese, dann wird mir bewusst, dass die Vertreter aus unserer bosnischen Delegation damals völlig überfordert waren. Denn im Abkommen von Dayton stehen Regelungen drin, die kein normaler Jurist jemals unterschreiben würde.
Bosnien-Herzegowina wurde untergliedert in die serbisch dominierte Teilentität Republika Srpska mit der lokalen Regierungsstadt Banja Luka, in die bosniakisch-kroatisch dominierte Föderation Bosnien-Herzegowina mit der Regierungsstadt Sarajevo und in die Sonderverwaltungszone Brčko. Dazu gibt es noch Kantone. Diese Unterteilung führte zu einem gewaltig aufgeblähten Verwaltungsapparat mit 14 Parlamenten und über 130 Ministern auf Staatsebene, auf Entitätsebene und auf kantonaler Ebene. Der Gesamtstaat Bosnien-Herzegowina ist verhältnismäßig schwach und kann kaum für eine einheitliche Politik sorgen. Er wird nicht von einem, sondern gleich von drei Präsidenten regiert. Einem serbischen, der von der Republika Srpska gestellt wird, und von einem bosniakischen und einem kroatischen, den jeweils die Föderation schickt. Und da kommt es zu Diskriminierungen, sagt der Journalist Predrag Kojovic.
Ich bin zum Beispiel Serbe von der ethnischen Zugehörigkeit her und ich kann nicht Präsident Bosnien-Herzegowinas werden, weil ich nicht aus der Republika Srpska komme, sondern hier aus Sarajevo, aus der Föderation. Die Bosniaken und Kroaten, die in der Republika Srpska leben, können auch niemals als Präsidenten kandidieren. Und wer keiner der drei größten Ethnien angehört, der kann sich auch nirgends als Präsident aufstellen lassen. Es gibt in Bosnien-Herzegowina also Menschen, die weniger Rechte haben als andere. Wenn ich dieses System Vertretern des amerikanischen Außenministeriums erkläre, dann können die uns das nicht glauben.
Die bosniakisch-kroatisch regierte Föderation umfasst etwas mehr als die Hälfte der gesamten Landesfläche. Und die serbisch regierte Republika Srpska etwas weniger als die Hälfte. Die Aufteilung richtete sich im Wesentlichen danach, was die Kriegsparteien damals erobert hatten. Viele Bosniaken und Kroaten empfinden es als eine große Ungerechtigkeit, dass ausgerechnet die Serben, die die meisten Kriegsverbrechen begangen haben, mit ihrer Republika Srpska belohnt worden seien. Die Serben hatten die Republika Srpska schon während des Krieges als Serbenstaat in Bosnien proklamiert. Viele Kroaten hätten auch lieber eine eigene Entität als eine mit den Bosniaken, deren Bevölkerungszahl deutlich größer ist, zusammen. Und doch gab es nach dem Friedensvertrag von Dayton nie wieder einen bewaffneten Konflikt in Bosnien-Herzegowina.
Der Friedensvertrag hat Frieden gebracht, aber es ist ein kalter Frieden.
Der Österreicher Wolfgang Petritsch war hoher Repräsentant von Bosnien-Herzegowina von 1999 bis 2002. Dieses Amt, das es auch heute noch gibt, wurde seitens der Vereinten Nationen geschaffen, um die zivile Umsetzung des Friedensvertrags von Dayton in Bosnien-Herzegowina zu kontrollieren.
Das Problem, das ich sehe, ist, dass in den 30 Jahren seit dem Ende des Krieges die Fortschritte nicht so sind, wie wir sie damals unmittelbar nach dem Krieg in dieser hoffnungsvollen Stimmung uns vorgestellt haben. Es sind zu wenig positive, zeitgemäße, demokratische Elemente in dem politischen System.
Predrag Kojovic, der ehemalige Reuters-Journalist aus Sarajevo, hat mittlerweile den Job gewechselt und ist Politiker. Er ist Abgeordneter im nationalen Parlament und Präsidiumsmitglied der Partei Naša Stranka, unsere Partei. Es ist eine multiethnische Partei, eine Partnerin der europäischen Liberalen. Sie kämpft für ein einheitlich regiertes Bosnien-Herzegowina, das leichter der EU beitreten könnte. Doch die Partei holte bei der letzten Wahl nur 3% der Stimmen und hat nur 2 Sitze im Parlament. In Bosnien-Herzegowina dominieren sogenannte ethnonationalistische Parteien. Das sind bosniakische, serbische und kroatische Klientelparteien, die ihre Bevölkerungsgruppen durch Nationalismus und Populismus hinter sich scharen und die hochkorrupt sind. Sie lähmen die politische Entwicklung des Landes und das oft mit Absicht, sagt Predrag Kojovic.
Ich kann Ihnen ein aktuelles Beispiel geben vom heutigen Tag. Da sollte ein Gesetz verabschiedet werden für höhere Strafen bei Raserei. Das Parlament hatte dieses Gesetz mehrheitlich beschlossen und dann kam es in das Haus der Völker. Das ist eine zweite Parlamentskammer, die Gesetze bestätigen muss. In dieser zweiten Kammer sind aber keine gewählten Volksvertreter, sondern sie ist nach ethnischem Proporz aufgebaut. Und da sind heute beim Anti-Raserei-Gesetz einfach 2 Delegationen aufgestanden und gegangen. Die Delegation der kroatisch-nationalistischen HDZ-Partei und die der serbisch-nationalistischen SNSD-Partei. Und jetzt gibt es kein Gesetz gegen Raserei und keiner weiß warum. Und so läuft das immer wieder. Im Haus der Völker sitzen 15 Delegierte der einzelnen Ethnien und da müssen nur ganz wenige bei der Abstimmung fehlen und dann können die Gesetze blockiert werden.
Genauso lief es mit dem Beschluss des Parlaments, 2 SNSD-Minister auszutauschen, weil sie menschenverachtende, rassistische und islamophobe Äußerungen getätigt haben sollen. Auch dieser Parlamentsbeschluss wurde in der ethnischen Kammer im Haus des Volkes blockiert, weil die SNSD-Gruppe einfach geschlossen den Saal verließ. Dass SNSD-Politiker verbal ausfällig werden, ist kein Zufall. Der mächtigste Politiker der bosnischen Serben, SNSD-Parteichef Milorad Dodik, redet auch so. Dodik war bis vor kurzem Präsident der Republika Srpska. Dann wurde er vom Gerichtshof Bosnien-Herzegowina zu 6 Jahren Amtsverbot verurteilt wegen Missachtung der Verfassung und wegen seiner Separatismuspolitik. Dodiks Nachfolger als Präsident wurde sein Parteifreund Siniša Karan. Bei dessen Wahlkampf mischte Dodik ordentlich mit und verbreitete dabei Rassismus gegen die Bosniaken bei einem Auftritt in Ost-Sarajevo.
Diese Stadt darf keine weitere Islamisierung zulassen. Wir sind doch alle die gleichen Leute, auch wenn wir nicht den gleichen Glauben haben. Niemand lügt mehr und schlimmer als ein Türke. Sie verteilen hier ihre Bonbons, aber das muss ich euch ja gar nicht erzählen, das wisst ihr ganz genau. Wir müssen uns dem großmuslimischen Nationalismus entgegenstellen. Dahinter steckt der sogenannte politische Islam. Und der ist hier mit seiner Arbeit noch nicht fertig.
Wenn die EU das politische Gebaren in der Republika Srpska kritisiert, dann spricht Dodik verächtlich vom kollektiven Westen. Und er besuchte immer wieder den russischen Präsidenten Wladimir Putin, den er seinen Freund nennt. Feindselige Worte gab es dagegen gegen den aktuellen hohen Repräsentanten von Bosnien-Herzegowina, den Deutschen Christian Schmidt. Ihn beschimpfte Dodik als Nazi-Nachfahren. Schmidt hatte einige von Dodiks verfassungswidrigen Gesetzen aufgehoben.
Sehr einfache Muster, die gut bei den Menschen ankommen.
Tanja Topic ist eine bekannte Dodik-Kritikerin in der Republika Srpska, die auch von ihm selbst schon angefeindet wurde. Die bosnische Serbin leitet in der Regierungsstadt Banja Luka das Regionalbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung. Tanja Topic sagt, dass Dodik Feindbilder aufgebaut hat und gleichzeitig habe er die Republika Srpska ausgeplündert und jegliche Macht an sich gerissen.
Wer bedroht die Republika Srpska? Sie haben Exekutive, Judikative, Legislative, alles in der Hand eines Mannes. Klientelismus, Nepotismus. Wer hat die Republika Srpska und die Bürger in die Armut getragen? Durchschnittslohn ist 500 Euro.
Auch mit dem neuen Präsidenten der Republika Srpska, Dodiks Parteifreund Siniša Karan, dürfte sich an dieser Politik nichts ändern, so Topic.
Karan ist sehr loyaler Parteisoldat. Er wird dem Dodik treu bleiben und alle Wünsche von Dodik, alle Befehle ausführen. Innerhalb von SNSD gibt es kaum Leute, die mit eigenem Kopf denken.
Neben der SNSD gibt es noch einige weitere ethnonationalistische Parteien. Bei den Serben, aber auch bei den Kroaten und Bosniaken. Für den Staat Bosnien-Herzegowina sind das destruktive Kräfte, sagt Asim Mojkic. Er ist Professor an der Fakultät für Politikwissenschaften der Universität Sarajevo.
Das Problem in der Föderation ist, dass die kroatische HDZ-Partei hier versucht, eine kroatische ethnische Einheit zu formieren. Und da wünschen sich einige den Anschluss an Kroatien. Viele Kroaten aus Bosnien haben schon kroatische Pässe, also EU-Pässe, bekommen. In der Republika Srpska gibt es Bestrebungen, den Landesteil abzuspalten und an Serbien anzuschließen. Die Bosniaken dagegen haben kein anderes sogenanntes Mutterland als Bosnien-Herzegowina. Aber es gibt auch bosniakische Nationalisten. Sie schöpfen ihr Selbstbewusstsein aus den demografischen Gegebenheiten. Die Bosniaken sind die stärkste Gruppe im Land. Sie stellen etwas mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung.
Bei den Ethnonationalisten gäbe es drei dominante Figuren, die schon seit Jahrzehnten an der Macht sind. Bei den Serben SNSD-Chef Milorad Dodik, bei den Kroaten HDZ-Chef Dragan Čović und bei den Bosniaken SDA-Chef Bakir Izetbegovic. Wenn man genau hinsehe, dann erkenne man, dass sie eigentlich keine echten Nationalisten seien, sondern vielmehr korrupte Geschäftemacher, die bei gleichen Interessen gerne auch zusammenarbeiten, so der Politikwissenschaftler Asim Mojkic.
Ich glaube, wirkliche Nationalisten sind nur arme Leute, die keine andere Möglichkeit haben, Anerkennung und Selbstbewusstsein zu bekommen, als durch Nationalstolz. Machthaber vom Typ Dodik oder Čović sind hervorragende Manipulatoren. Ihr eigentliches Ziel ist es, persönlichen Reichtum anzuhäufen, und wir wissen, wie wahnsinnig reich diese Politiker geworden sind. Der Nationalismus gehört zu ihrem politischen Repertoire, um die Menschen hinter sich zu versammeln. Damit kontrollieren sie ziemlich erfolgreich die Wut der Leute.
2011.
Spasoje Kulaga aus Derventa hält einen Vortrag. Er kämpft gegen Nationalismus. Er ist vom Soldaten der bosnisch-serbischen Armee zum Friedensaktivisten geworden. Und er tritt mit anderen Kriegsveteranen aus dem ehemals verfeindeten Lager gemeinsam auf.
Ich wusste, dass auch andere Leute von der anderen Seite die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Und wir haben uns gefragt, vielleicht können wir ja denen helfen und die uns. Und dann haben wir andere Veteranen kennengelernt, von der Armee Bosnien-Herzegowinas und von der bosnisch-kroatischen Armee. Und jetzt sind wir eine Gruppe von insgesamt 25 Veteranen aller Seiten und 10 Psychologen sind auch mit dabei. Wir arbeiten mit Veteranen, mit Jugendlichen und mit Frauen. Wir machen Vorträge und Diskussionsrunden und es ist ein weltweit einzigartiges Projekt. Es sind sogar Wissenschaftler der Harvard-Universität aus den USA gekommen, um zu sehen, wie das möglich ist. Für die Gäste aus den USA war es unfassbar, dass wir das hinbekommen haben.
Auch Alen Muhic hält einen Vortrag. Er ist auf Tour. Hier ist er in Wien und spricht vor rund 200 Zuschauern aus der bosnischen Diaspora. Eingeladen hat der bosnische Verband Consilium Bosniacum. Alen Muhic präsentiert sein Buch Ja sam Alen, ich bin Alen. Im Buch hat er seine Lebensgeschichte niedergeschrieben, wie seine bosniakische Mutter durch die Vergewaltigung eines bosnisch-serbischen Soldaten mit ihm schwanger wurde und ihn dann im Krieg zur Welt brachte und im Krankenhaus zurückließ. Der dortige Hausmeister Muharrem Muhic nahm Alen mit in seine Familie auf und zog ihn liebevoll groß. Als Kind ahnte Alen viele Jahre nichts von seinem Schicksal, bis er in der Schule damit konfrontiert wurde.
Ich war ein Kind damals, 9 Jahre alt, und da sagte ein Mitschüler zu mir, dass ich ein serbischer Bastard sei, ein Chetnik-Bastard, und dass ich als Baby im Müllcontainer gefunden wurde. Ich habe dem Schüler eine reingehauen und bin dann zu meinen Eltern nach Hause gerannt und habe ihnen alles erzählt. Und dann haben sie mir meine ganze Geschichte erzählt, was mit mir als Baby passiert ist. Aber ich habe das damals nicht begreifen können.
Im Buch beschreibt Alen Muhic, wie er als erwachsener Mann seine leibliche Mutter das erste Mal getroffen hat. Es war sehr bedrückend.
Ich habe bei ihr keine Reue gesehen für das, was sie damals getan hat. Aber ich habe dann für mich selbst Erklärungen gesucht. Diese Frau hat gelitten. Sie hat massive psychische Probleme. Sie sagte mir, als wir uns das erste Mal sahen, du siehst aus wie er, wie dein Vater. Vielleicht war es besser so, dass ich nicht mit ihr aufgewachsen bin. Was hätte ich durchgemacht, wenn ich mit ihr zusammengeblieben wäre? Wäre ich dann überhaupt noch am Leben?
Und schließlich kam es auch zur schwierigsten Begegnung. Im Dorf, in dem der leibliche Vater wohnt.
Als ich dann in sein Haus kam, hatte ich das Gefühl, dass er mich irgendwie erwartet hatte.
Ich wollte von ihm wissen, warum er meine Mutter damals vergewaltigt hat. Aber er hat dann alles negiert. Er sagte, er würde meine Mutter nicht kennen und er negierte seinen DNA-Test, der gezeigt hatte, dass er mein biologischer Vater ist. Und dann sagte er, dass ich nicht mehr zu ihm kommen sollte. Ich habe die Antworten, die ich von ihm verdient hätte, nicht bekommen. Und vielleicht war dieses Treffen ausschlaggebend dafür, dass ich mich entschlossen habe, meine Geschichte in einem Buch niederzuschreiben, damit ich den Menschen zeige, was die Wahrheit ist.
Alen Muchitschs leiblicher Vater wurde zunächst wegen der Vergewaltigung der Mutter verurteilt. Doch dann wurde er in der Berufung freigesprochen, weil das Berufungsgericht Zweifel an Zeugenaussagen hatte. Über Alen Muchitsch gibt es neben dem Buch auch einen Film. Er wurde in Norwegen mit einem Menschenrechtspreis ausgezeichnet und gilt als wichtige Stimme der bis zu 5000 Kinder, die nach Vergewaltigungen im Bosnienkrieg geboren wurden. Živinice, ein Industriestandort bei Tuzla im Nordwesten Bosniens. In der Werkstatt von Suat Bešlić wird gebohrt, geschraubt und geschweißt. Suat Bešlić hat, nachdem er als Kriegsverwundeter nach Deutschland kam, einige Jahre in Erding bei München gelebt und er wurde Maschinenbauingenieur.
Ich habe gearbeitet bei Firma Lentner in Hohenlinden. Diese Firma hat Feuerwehrfahrzeuge gebaut. Ich bin der Produktdesigner, Konstrukteur. Da habe ich einmal auf die Idee gekommen, dass ich aus Bosnien-Herzegowina Mitarbeiter holen darf. Bin ich nach Bosnien-Herzegowina gekommen, habe die 20 Leute gefunden, so verschiedene Schweißer, Schlosser, Elektriker und so weiter. Und einen Abend bei einer Familie hat die Mama gefragt von dieser Junge, wenn meine Junge jetzt auch nach Deutschland gehen würde, wird meine Schwiegertochter auch gehen und diese Enkel. Und habe gesagt, wahrscheinlich schon, ja. Dann hat die Frau angefangen zu weinen, hey. Weil das einzige Sohn von sie weggehen würde.
Suat Bešlić fasste einen Entschluss. Er wollte keine Familien mehr auseinanderreißen. Also verlegte er die Produktion kurzerhand nach Bosnien und kehrte selbst in sein Heimatland zurück. Mittlerweile arbeitet er unabhängig von seinen deutschen Partnern, aber mit seinem deutschen Know-how. Bešlić beliefert Feuerwehren in Bosnien, Slowenien und Montenegro. Und er hat in den letzten beiden Jahren 8 Bosnier, die in Österreich und Deutschland gearbeitet haben, zurück nach Bosnien geholt und ihnen hier eine Perspektive verschafft. Einer von ihnen ist der 41-jährige Alen Cakor.
Die Mieten sind in Deutschland höher als hier. Und hier habe ich ein Haus und meine Familie. Die lebte ja schon die ganze Zeit über hier. Ich musste bislang zum Arbeiten nach Deutschland fahren, weil ich dort etwa 2500 Euro pro Monat verdienen konnte. Aber jetzt bekommen wir hier in Bosnien, in dieser Firma, auch 1500 bis 1800 Euro pro Monat. Da lohnt es sich, zum Arbeiten hier zu bleiben und mit der Familie zusammenzuwohnen. Das ist eh viel besser. Diese Firma hier, diese Gelegenheit, das ist etwas Neues in unserem Land, etwas, was wir vorher nicht hatten.
Doch solche Beispiele gibt es noch zu selten in Bosnien-Herzegowina. Insgesamt verzeichnet das Land eine gewaltige Abwanderungswelle. Die Bevölkerungszahl ist in den letzten 20 Jahren drastisch geschrumpft, von über 4 Millionen auf rund 2,5 Millionen Menschen. Ein Durchschnittslohn von etwas mehr als 500 Euro und die mangelnde EU-Perspektive sorgen dafür, dass viele, vor allem junge Menschen, das Land verlassen. Auch wenn es 30 Jahre nach dem Ende des Krieges durchgehend Frieden gegeben hat.